Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das Schöne ist, dass im Bergbau ja damals die Leute wirklich zusammenhalten mussten. Über alle kulturellen Grenzen hinweg. Das lebt hier im Prinzip, das vor uns ist der Saatplatz, das lebt hier auf dem Platz noch fort, weil es gibt hier eine Initiative, die nennt sich Merbecks muntere Männer aus alten Bergleuten. Und die kümmern sich zum Beispiel hier auch um den Platz ehrenamtlich.
Ja, sagen wir mal so, früher hat man alle Leute gekannt, heute kennt man keinen Mensch mehr.
Hier bei uns in Merbeck ist natürlich so gut, dass wir einfach einen guten Zusammenhalt. Wir sind viele, viele Nationen, die bei uns spielen. Ja, und das war auch schon immer so in Merbeck. Also in Merbeck waren viele Italiener, türkische Kollegen und gewisse, zwei, drei Deutsche haben auch immer meistens dabei.
Rundgang durch Moers-Merbeck im Herbst 2019. Das Viertel im Osten der Stadt ist ein besonderes. Kleine Alleen und hübsche Häuschen mit Giebeln und Gärtchen prägen das Straßenbild. Die ehemalige Bergarbeitersiedlung im Herzen von Merbeck ist ein städtebauliches Schmuckstück im Stile einer Gartenstadt. In direkter Nachbarschaft von Duisburg gelegen, war der Bergbau auch hier viele Jahrzehnte prägend. Wie an vielen anderen Zechenstandorten fällt der Strukturwandel auch hier schwer. Nicht erst seitdem vor einem knappen Jahr die letzte Zeche der Region geschlossen wurde. 13.600 Einwohner leben heute in Merbeck und der Zusammenhalt bekommt Risse. Merbeck gilt als Problemviertel. Warum das so ist und was dagegen getan wird, darum soll es heute im Wochenendjournal gehen. Am Mikrofon ist Jan Tengeler, herzlich willkommen.
Die Kolonie hat einen ganz langen Migrationshintergrund. Als die Kolonie damals 1904 gebaut wurde und 1908, 1913 fertiggestellt, und es waren schon fast 50% Migranten, die hier damals mit eingezogen sind. Das waren halt alles Leute, die im Bergbau gearbeitet haben.
Jens Franken ist der Stadtteilmanager von Moers-Merbeck. Er selbst nennt sich Quartiersmanager. Der ausgebildete Stadtplaner kennt sich aus in dem Viertel, weiß über seine Geschichte und seine Einwohner Bescheid, ist Ansprechpartner, Vermittler und einer von vielen engagierten Menschen hier. Mit ihm habe ich mich zu einer Runde durchs Viertel verabredet. Wir treffen uns vor dem Stadtteilbüro in der Bismarckstraße.
Das ist so die zentrale Straße in Merbeck, das ist so die Einkaufsstraße. Hier zum Beispiel, wir stehen vor einer der letzten übrig gebliebenen Kneipe.
Lustig KG, Lustikaner 1978.
Genau, also das ist eigentlich der Merbecker Hof, aber die KG, die Karnevalsgesellschaft, hat hier ihr Vereinsheim und trifft sich auch noch regelmäßig.
Also nach wie vor die zentrale Straße von Merbeck?
Mit einigen Läden dran, aber auch, also hier gab es mal eine längere Zeit auch viel Ladenleerstand. Mittlerweile haben wir aber auch das Phänomen, dass wir hier drei Brotmodenläden dran haben. Und das ist ein ganz engagierter, der ursprünglich aus Merbeck kommt, der Herr Mörth, der in Köln dann ganz viel gemacht hat und irgendwann sein Herz für Merbeck wieder entdeckt hat. Und der macht halt im Brautmoden und hat einen Laden für die Dame, einen Laden für die etwas fülligeren Damen und einen Laden für den Herrn.
Wundervolle, also das ist für die fülligere Dame.
Genau. Auf jeden Fall beseitigt es auch Ladenleerstände. Und der Herr Mörth, der ist gerade auch ganz aktiv im Gewerbeverein und versucht hier auch wieder ein Leben reinzubringen. Da vorne ist noch so eine kleine Trinkhalle. Das ist auch so eine richtige Trinkhalle, wo die Kinder irgendwie am Schulweg nochmal vorbeigehen und ein paar Süßigkeiten holen.
Also eine aktive Trinkhalle und es wird nicht nur getrunken. Nee. Also Trinkhalle ist ein anderes Wort für Kiosk.
Genau, Das ist so das Ruhrgebietswort für Kiosk. Und früher war es im Ruhrgebiet wirklich die Trinker dazu da, dass die Kumpels oder auch die Stallarbeiter, die in der Schicht gearbeitet haben, ja manchmal morgens um 6, 7 Uhr Schichtende hatten und dann ihr Feierabendbier trinken wollten. Da hat natürlich keine Kneipe aufgehabt, aber die Trinkhalle. Und dann hat man sich irgendwie vor der Trinkhalle getroffen und da sein Feierabendbier früh morgens getrunken.
Geradeaus.
Hin und her. Da ist der Friedhof.
Genau, Johann-Esser-Platz, da stehen wir jetzt.
Ja.
Johann-Esser-Platz. Da hinten ist der Friedhof.
Und gleichzeitig haben wir ein Stück von der wunderschönen Zechenkolonie mit der Lindenallee. Deshalb heißt die Lindenstraße auch Lindenstraße, wo wir hier sind. Und hier sind halt wirklich diese wunderschönen Zechenhäuser aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts.
Wie würden Sie das denn jetzt beschreiben?
Schwierig. Kleine Häuser, die damals auch im Stil der Gartenstadtbewegung gebaut wurden. Das heißt, mit viel Grün drumherum, großen Vorgärten davor und vor allem noch großen Gärten dahinter. Das waren ja alles Wohnungen für die Bergleute. Und es war damals schon den Zechenbetreibern ganz wichtig, dass die gesunde Arbeitskräfte hatten. Und deshalb war es ganz wichtig, dass die Leute wirklich auch Gemüse anbauen konnten, sich gesund ernähren, dass die ein Schweinchen, eine Ziege oder auch Hasen hinterm Haus halten konnten. Und dementsprechend haben die auch große Gärten.
Also zwei Familienhaus, ne? So zwei Eingänge,
genau,
einer rechts, einer links.
Genau, das sind zwei Familienhaus. Die sind immer relativ klein eigentlich. Das sind so im Schnitt 73 Quadratmeter, wo ganz Familien dann drin wohnen. Die haben vorne Holzgiebel. Das ist ansonsten Putzmauerwerk, grau gehalten und grüne Holzelemente. Das heißt, die Türen sind grün und die Fensterläden sind grün. Also das ist ein Städtebau, den die damals hatten, der einfach so menschliche Dimensionen hatte.
Wer wohnt jetzt in den Häusern?
Zum Teil noch die alten Bergleute, aber die ziehen halt so nach und nach aus, weil sie einfach auch alt werden. Und oft kommen so jüngere Familien nach. Die Mieten sind sehr günstig. Viele kinderreiche Familien, aber gleichzeitig ist es auch ein wichtiger Wohnungsvorrat für günstigen Wohnraum in der Stadt. Und das Schöne ist, dass im Bergbau ja damals die Leute wirklich zusammenhalten mussten. Über alle kulturellen Grenzen hinweg. Und das lebt hier im Prinzip, das vor uns ist der Saatplatz, das lebt hier auf dem Platz noch fort, weil es gibt hier eine Initiative, die nennt sich Merbecks muntere Männer aus alten Bergleuten. Und die kümmern sich zum Beispiel hier auch um den Platz ehrenamtlich. Und die haben dafür gesorgt, dass hier drei Buhlfelder angelegt werden, beziehungsweise die haben die mit eigener Kraft auch angelegt. Die haben hier den Platz angelegt rund ums Denkmal. Und die kümmern sich auch drum, das ist halt ein Platz, wo so ein bisschen sich auch die Alkoholiker-Szene trifft. Die sind hier aber regelmäßig auch unterwegs, um den Leuten hier Bescheid zu sagen, dass die ihre Flaschen und ihren Müll wegräumen sollen. Und das Schöne ist, dass hier mittlerweile auch relativ viele Buhl spielen, auch von den Alkoholikern. Und die haben irgendwie teilweise mit guten Promillen im Blut noch einen ziemlich konkreten Wurf. Das ist echt faszinierend. Aber das Schöne ist halt wirklich, das ist ein Stück bürgerschaftliches Engagement hier, wo es nicht darum ging, eine Gruppe, die sich hier aufhält und die das hier so auch als ihr erweitertes Wohnzimmer hat, zu vertreiben, sondern wirklich auch mit denen zu gucken, wie kann man den Platz beleben.
Bewacht wird der Saarplatz von einer Skulptur mit Namen Kumpel Anton. Eine Säule aus rostigem Stahl, in der Mitte die Figur eines Bergmanns mit einem Meißel in der Hand. Symbol für die schwere Arbeit in den Stollen. Die jungen Männer am anderen Ende des Platzes arbeiten offensichtlich nicht. Dafür trinken sie und nutzen den Zaun zum angrenzenden Kindergarten der katholischen St. Barbara-Gemeinde als öffentliche Toilette. Auf dem Weg dorthin kommt uns Uli Nowak entgegen. Der Ex-Bergmann ist einer von Merbecks munteren Männern und sieht das Treiben der jungen Leute mit gewisser Sorge.
Zurzeit haben wir da wieder ein Problem mit Dealer und Drogensüchtigen. Aber das Problem ist, man kommt an die kaum dran, auch an den Drogensüchtigen. Sind Leute im Alter von 18 bis 25 und die lassen sich überhaupt nichts sagen.
Aber also tatsächlich gibt es auch immer die Veränderung, es gibt immer die Bewegung. Das eine Klar. ist, dass sie ja auch einen Blick drauf haben, aber nicht ranzukommen ist ja auch frustrierend, oder?
Also ja, das ist weil es ist frustrierend, weil wir eigentlich hier in Merbeck immer ein Miteinander haben. Und das ist geprägt eigentlich durch diesen Bergbau. Wir wir kennen das überhaupt gar nicht, Deutsch oder Ausländer, wir sind Mehrwecker, ne? Aber leider, letzte Zeit muss man feststellen, seitdem der Bergbau sich immer mehr zurückgezogen hat und immer mehr Bergleute ziehen sogar aus Mehrweg weg. Und das neue Klientel, die dann hier hinkommen, sind aber auch nicht bereit, auf uns zuzugehen, obwohl wir sind offen, wir gehen auf jeden zu.
In der Wiege deiner Vergangenheit, ich wollte gern wissen, wie es war, in der Stadt ohne Farben, am anderen Ende der Zeit, als hätte sich nie was getan, in der Stadt ohne Farben. Du sagst, das Leben in der Wüste sei schöner, denn es gäbe dort Oasen, man hätte wenigstens ein Ziel. Alle gingen fort, auch du, niemand wollte bleiben. Mutter weint und schreibt die Briefe aus der Stadt ohne Farben. Jeder, der noch träumen kann, träumt von guten Zeiten und vom Ende eines Daseins.
Der frühere Bergmann Uli Nowak hat Jahrzehnte unter Tage gearbeitet. Als 1997 die letzte Zeche in Moers geschlossen wurde, hat er noch weitere 10 Jahre Steinkohle im Saarland abgebaut. Er hat erlebt, wie zehntausende Kollegen nach und nach ihre Arbeit verloren. Aber den alten Zusammenhalt pflegt er weiter und setzt sich für das Miteinander in seiner Siedlung ein. Allein ist er dabei nicht. Wenn er nicht gerade auf dem Saarplatz nach dem Rechten sieht, ist er im Haus des Ehepaars Reutlinger anzutreffen. Das befindet sich schräg gegenüber vom Platz in der Zwickauer Straße. Die Reutlingers haben das zweistöckige Mietshaus vor kurzem gekauft und renovieren es, mit Hilfe von Uli Nowak. Wolfram Reutlinger und Uli Nowak engagieren sich ehrenamtlich an verschiedenen Orten im Viertel.
Ja, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, beim Saarplatz. Wir haben den Saarplatz saniert, eine Bullanlage dort gebaut.
Und mit den munteren Männern, ne?
Mit den munteren Männern, weil im ehrenamtlichen Bereich haben sie sehr oft eigentlich nur Frauen tätig. Ne? Und ich habe gesagt, wo bleiben die Frauen?
Wo bleiben die Männer?
Wo bleiben die Männer, genau. Wo bleiben die Männer? Und dann habe ich gesagt, machen wir es wirklich interkulturell, interreligiös. Sie können stundenlang versuchen, theoretischen Vorträge über den Islam und das Christentum und ich weiß nicht was zu halten. Aber die tätige Nächsten, Liebe und Hilfe und so, die realisiert sich am Bau. Ja, also indem sie die Hacke in die Hand nehmen und da was versuchen zu machen. Und der Saarplatz war völlig verkommen und war nur noch ein Treffpunkt von Menschen, die halt schon im Ruhestand aus dem Arbeitsleben ausgeschieden. Und die haben dann ihr Bierchen getrunken dort. Und da gab es aber öfters Ärger und als wir angefangen haben, haben wir die Anwohner auch informiert, haben gesagt, ja wunderbar, wenn der da was macht, ist prima, aber die Alkis müssen weg. Ja? Dann habe ich gesagt, wer sind denn die Alkis? Das sind Männer, die haben 30, 40 Jahre im Bergbau gearbeitet, ja, und möchten in Frieden ihr Bier trinken. Uli und seine Kollegen, die haben ihr Leben lang gearbeitet und das war nicht so einfach. Und da musstest du zusammenhalten, weil im Schacht, da hilft dir gar nichts. Gell? Da fällt dir irgendwas auf den Kopf und dann liegst du da und wenn dich keiner da rausholt, dann ist aus. Und diese Art der Arbeit, die haben diese jüngeren Leute ja überhaupt gerade ja sehr oft noch niemals längerfristig richtig mal gearbeitet. Das ist eine andere Art und damit sich auseinanderzusetzen ist schwer.
Im Hinterhof des Hauses der Reutlingers wird noch umgebaut. Auch hier hat der Bauherr das Gemeinwohl im Sinn.
Ja, das war hier also eine alte Schlachterei von 1905. Das waren hier die Schlachträume hier, das sind noch die alten Fliesen, die Sie hier haben. Die hat der Uli mühsam wieder freigestemmt. Okay, hat. Und hier soll also mal so ein Raum sein, wo sich auch, da hatten wir teilweise schon Familienfeste, ja. Die Leute suchen auch Räume, die nicht teuer sind, ja, wo sie mal gemütlich feiern können. Und das soll hier so ein Raum sein, wo auch Familienfeste und sowas stattfinden können. Und der Hof, der wird hier auch noch ein bisschen nett gestaltet, das soll hier ein bisschen begrünt werden da vorne.
Feuertonne ist schon da, sehe ich.
Ja.
Grill ist schon da.
Ja, genau. Wir haben ja schon gefeiert. Das sind jetzt mal hier oben oben ausgeräumt und da oben kommt dann eine Wohnung rein.
Mit der Hausrenovierung setzt Wolfram Reutlinger auch ein Zeichen gegen den Leerstand und die Wettbüros, die auch in Moers-Merbeck immer zahlreicher werden. Im Hinterhof des Hauses gibt es Gemeinschaftsräume und eine Werkstatt. Im vorderen Teil ist ein Café, das schon jetzt als Anlaufstelle für Arbeitslose aus dem Viertel dient.
Hier ist das Jobcafé, wo hier die Damen und manch hin und wieder auch ein Herr oder sowas zusammensitzen. Heute sitzen sie nicht so viel. Ja?
Ist nur keine 10 Uhr.
Ah, und das heißt, es ist offen und hier kann ich für
die Kollegen und so, die haben also keine Arbeit. Es ist so eine soziale Maßnahme, die versuchen dann hier wieder, machen hier auch so gemeinnützige Arbeiten und die sind jetzt wohl unterwegs.
Ja, nee, kommt um 10 Uhr, die ist vorher noch beim STI.
Morgen. Ist jeden Tag
das ist Montags bis Freitag hier geöffnet. Hallo.
Hi, Frau Wudi.
Ja, so bis 4, 5 Uhr oder so.
Das Jobcafé von Anja und Wolfram Reutlinger in der Zwickauer Straße ist eines von vielen sozialen Angeboten in Moers-Merbeck. Der Wille, den viel beschworenen Zusammenhalt der Bergleute auch in die Zukunft zu retten, ist groß. Die sozial Schwächeren sollen genauso integriert werden wie die neu hinzugezogenen. Fast ein Drittel der Merbecker beziehen Hartz IV. Der Ausländeranteil liegt bei gut 40%. In Moers-Merbeck gibt es für jede Altersgruppe und jede Problemlage eine Anlaufstelle. Das Stadtteilbüro in der Bismarckstraße ist für alle da, das alte Pumpenhaus in der Donaustraße für Kinder. Das Kaktus in der Römerstraße ist ein Jugendzentrum und die SCI Moers GmbH, die Gesellschaft für Einrichtungen und Betriebe sozialer Arbeit, ist sogar mobil unterwegs, unter anderem um Obdachlosen zu helfen. Am südlichen Ende von Merbeck in der Kirschallee, ganz in der Nähe vom Bahnhof, kümmert sich der internationale Kulturkreis Moers, kurz IKM, seit vielen Jahren um die Integration von Migranten. Dort treffe ich auf Jugendliche, die ursprünglich aus Marokko, der Türkei, Russland und Syrien kommen. Bei einem Gang durchs Viertel erzählen Rostan und Ali von ihrer neuen und ihrer alten Heimat. Fühlen sie sich wohl in Moers?
Ja, geht schon. Läuft. Ist
gut.
Ja, gut, ja.
Was ist gut in Moers?
Also, es ist kleine Stadt, ist gut für die Familien.
Also, ja, das ruhige Platz, schöne Platz.
Und für kleine Kinder.
Ja.
So kleine Städte sind eher gut für die kleinen Kinder, die
also
noch so zur Schule gehen.
Wir haben kleine Städte gebaut für kleine Kinder und Familie oder alte Frauen und Jungen.
Ja. Und gibt es hier irgendwo Ecken, wo es unangenehm ist?
Also, vielleicht gilt es, aber also ich kenne das nicht so.
Gibt es Ecken, wo man sich prügeln kann?
Ja.
Ja.
Ja?
Sogar ich gehe auch dahin. Ich habe 2-3-4 Mal gemacht.
Warum?
Er wollte Scheiße mit mir machen.
Du wolltest Scheiße machen?
Er wollte, ich nicht, aber...
Wer, ein Freund von dir, oder was?
Nein, nicht Freund, das war Ernst, aber...
Feind.
Ja, Feind. Das war Grüner Weg. Wie nennt das Grüner Weg?
Also Grüner Weg ist dafür so bekannt, um Stress zu machen, um sich zu prügeln. Das ist halt ein Park.
Ja,
da nennt man halt Grüner Weg.
Okay, und
auch
da...
Weil, dass niemand da geht.
Weil niemand gerne hingeht.
Nein.
Und da kann man sich in Ruhe prügeln.
Ja, also ein bisschen alte Männer laufen so gehen und kommen.
Ja,
aber
alte Leute.
Ja, nur alte Leute.
Also alte Leute oder junge.
Nur aber wer will Stress gucken oder so, so wie ein Kino, wann du gehst oder.
Also aber man weiß, wenn man da hingeht, dass man eventuell Stress hat.
Ja.
Und du bist einmal hingegangen, weil du Stress wolltest?
Nein, nicht einmal. Mehreres, aber
jemand hat den eingeladen, um zu boxen.
Eingeladen? Ja. Also nach Aufforderung, so dem Motto, wir duellieren uns heute oder was?
Ja.
Und dann bist du hingegangen und dann?
Ja, wir haben gekämpft.
Wie jetzt so gerauft oder mit Fäusten oder wie?
Hand und Füße.
Also so, mal, so wie wenn man das bei Kickboxen macht.
Ah, okay. Und wann war es Schluss?
Wenn einer wohnlos oder blutet.
Wenn einer was ist?
Blutet oder auf Boden, sein Rücken auf Boden.
Ah, okay, auf seinen Rücken auf dem Boden. Oder blutet wo? Aus der Nase oder wo?
Ja, Nase oder, ja, nicht Blut, aber ich habe ihn runter, aber er hat mich geboxt, aber ich habe ihn runtergeladen. Ich habe gewonnen, aber, also er hat mehr.
Er hat mehr kassiert.
Ja.
Also Rost hat mehr kassiert.
Ich habe mehr kassiert, aber ich habe gewonnen.
Weil er am Ende auf dem Boden lag?
Ja.
Okay, und ihr kennt euch auch?
Ja, aber nicht so, wir haben nicht geredet. Ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Wir sind aus der gleichen Schule halt.
Ja, aus der gleichen Schule.
Okay, und das ist, gehört dazu?
Ja.
Aber sowas, wenn man hier durch Mörs läuft, kann einem sowas nicht passieren?
Nein.
Ich glaube schon. Also, aber wenn einer so, der will die Stress machen, ja.
Ja, wenn du halt rumbeleidigst und schlimme Wörter so sagst, kann passieren, aber oder wenn du ruhig bist, dann kann das nicht passieren.
Wenn einer keinen Bock hat und der will nicht die Stress machen.
Rumbeleidigt. Also einfach so Hurensohn sagt und einfach so auf der Straße.
Ihr kommt beide aus
Syrien. Wir sagen immer Kurdistan, aber Herkunft Kurde, also Landsmann ist Kurde, aber ich komme aus Syrien. Und deswegen sagen wir immer Kurdistan.
Und kommt ihr aus der gleichen Stadt?
Also unser Vater von einer Stadt.
Ja, und unsere Eltern konnten sich schon früher in Syrien.
Okay, und das ist im Norden Syriens gewesen?
Ja, Kramschlo.
Wir sind zu ihr gekommen wegen Schule und Lernen. Aber unsere Schule, das war nicht so richtig gut, so wie zu Deutschland.
Also das war gefährlich.
Gefährlich. Jeden Tag Schläge. Die musst du Schläge bekommen, wenn du laut bist oder wenn du etwas falsch machst, dann Schläge bekommst du von Lehrer. Wir könnten nichts machen und die sagen immer, wenn unsere Eltern zur Schule kommen, die sagen, warum haben die unseren Sohn geschlagen? Die sagen, wir haben das verboten, dürfen wir nicht. Die sagen, die Lehrer, nichts, da kriegst du wieder Schläge.
Das sind die Regeln.
Also ja, die sagen das Regeln, aber die lügen richtig auf Eltern.
Also das heißt, die Schule ist hier besser oder wie?
Und ja, besser.
Roster und Ali sind seit 3 Jahren in Deutschland. Obwohl sie sich hier in der Schule wohler fühlen, gibt es doch immer wieder mal Probleme. Ali musste gerade erst die Schule wechseln, weil er sich, wie er selbst sagt, zu viel geprügelt habe. Im kurdischen Teil Syriens, sagen sie, sei die Gewalt alltäglich. Einen Widerhall findet das in der Musik, die sie hören. Rap mit Macho-Attitüde. Bei Ali und seinen Freunden steht derzeit Capital Bra hoch im Kurs. Sie träumen alle davon, so zu werden wie die harten Jungs aus den Videos, die sich mit schnellen Autos, gefährlichen Waffen, Drogen und Frauen umgeben.
Also der kann richtig rappen, aber der will nicht.
Also ich kann rappen, ja, aber ich will jetzt halt nicht.
Also du hast keinen Bock.
Also ich schäme mich so ein bisschen.
Also wenn du schämst von 3 Leuten, dann kannst du nicht bei 3 Millionen. Also.
Ja, natürlich, vor Kamera kann ich auch nicht.
Ja, da musst du lernen.
Ja, mal sehen, ne? Ich versuch's halt, zu lernen, aber ist schon ein bisschen schwierig, so vor vielen Leuten halt vorzurappen.
Also was die Rapper sagen, ich hab, also auf YouTube, ich guck mal, die sagen, guck nicht dahin oder sowas, mach deine Augen zu. Also ich weiß nicht genau, wie die sagen. Also du kannst Tipp von YouTube nehmen.
Also ich würde gerne vor der Kamera rappen, aber es klappt nicht. Es klappt nicht, was soll ich machen halt?
Es wird Nacht, Baby. Ich bin wach und mein Telefon gibt Gas, Baby. Noch ein Glas, Chicken, bin mental nervös. Zu viel Filme machen kaputt, doch bleib stark, Baby. Mein Himmel läuft da grau, bin auf Handy, bin in Trance. Zu viel Nächte lang verloren, meine Bretter, meine Chance. Es ist alles wie ein Film, viele Tiefen, graues Bild. In meinem Kopf so viele Stimmen, doch der Kinosaal ist still. Und trotzdem vielen Geld, bleibt der Hunger, bleib ich selbst. Volle Potte, graue Welt und die Seele ist ein Stern. Und mein Bruder sitzt im Bauch und sieht den Horizont nicht mehr. Himmelgrau und die Sonne gibt kein Licht.
Kann es sein, dass Gott uns nicht sieht durch die Wolken? Menschen, Peter ist in meiner Stadt der Himmel grau, wieder mal der Himmel grau. Sag mir, hörst du diese Stimmen auf? In meinem Kopf, es gibt Wetter, die Beine sind schwer, meine Augen kennen nur noch den Mond. Menschen, wieder ist der Himmel grau, wieder mal der Himmel grau.
grau. Kann es sein, dass Gott uns nicht sieht durch die Bockmenschen? Peter ist in meiner Stadt der Himmel grau, wie der Mal der Himmel grau.
Früher waren mehr Geschäfte. Ja. Das sind nur Spielhallen, Dönerläden.
Ja, Spielhallen, Dönerläden.
Pommesbuden, was weiß ich. Halt.
Also da fehlt.
Ja, Wettbüros sind am meisten.
Normalerweise.
Sag mal, das ist das Einzige, zumachen. Was für ältere Leute. Jetzt uns einer, wir sind jung, wir haben Auto. Wir können besser überall noch woanders hin. Ne? Aber viele Ältere haben kein Auto. Da ist das schon ein bisschen schlecht.
Diese Mehrbäcker kehren das Laub vor ihren Häuschen. Die beiden Pärchen wohnen jeweils in einer Doppelhaushälfte und zahlen etwa 7 Euro den Quadratmeter Miete. Die Gartenflächen vor und hinter dem Haus inbegriffen. Die günstigen Mieten in der alten Bergbausiedlung machen das Viertel für einkommensschwache Familien interessant. Hier leben verschiedene Nationalitäten auf einem Fleck. Türken, Kurden, Deutsche, Afrikaner, aber auch ältere Leute sind noch darunter. Für sie ist es hilfreich, dass wenigstens einmal in der Woche ein fliegender Markthändler in die Siedlung kommt. Von seinem Lastwagen aus verkauft er Obst, Gemüse, Marmelade und anderes Eingemachtes. Wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Ein paar Kunden habe er noch, aber...
Die Jüngere, also sagen wir jetzt 40, 50-Jährige, die müssen ja alle arbeiten. Die müssen ja heutzutage alle beide arbeiten, Frau wie Mann, ne? Um den Lebensstandard zu halten. Und dadurch gehen auch die Kunden dann weniger. Und dadurch wird dann irgendwann mal Ende sein hier, ne? Ist ja ganz logisch, wenn alle beide arbeiten müssen.
Aber Sie machen es immer noch.
Ja, noch. Solange es sich noch lohnt, mache ich es noch.
Der fährt die einzelnen Straßen ab und hat dann aber auch seine Stammkunden. Da merkt man sich ja, wo denn da, wenn der bimmelt, wo denn da die Leute kommen. So war es früher zumindest auch. Da wussten die Leute schon, zu welchen Zeiten die kamen. Man hat aber ein persönliches Verhältnis zum Milchbauer, zum Bäcker. Da erinnere ich mich nur dran als Kind. Wir waren drei Jungs, drei Mädchen, sechs Kinder, Vater Bergarbeiter, Mutter zu Hause. Und dann hatten die alle so ein schwarzes Büchlein. Und da wurde dann aufgeschrieben, was man gekauft hatte und der Preis daneben. Und Ende des Monats wurde das dann bezahlt.
Ach so.
Ja, und wenn dann nicht genug übrig war vom Haushaltsgeld, dann hat er eine gewisse Summe und einen Betrag dann auf den anderen Monat wieder umgelegt. Da wurde etwas weniger gekauft, sodass man dann den zweiten Monat danach das Buch wieder sauber hatte. Ne?
Und am Ende des Monats wurde gekauft, weil auch der Lohn am Ende des Monats ausgezahlt wurde?
Ja, auch. Da wurde bezahlt. Nicht gekauft wurde ständig.
Das ist schon klar. Nein, nur es wurde bezahlt, aber weil ja. Auch der Lohn erst Ende des
ja,
Monats war?
Ja, der kam dann bei den Bergarbeitern, war das an dem 15. Dann gab es dann Lohn und Restabschlag. Und dann die alten Bergleute das. Das gab es dann nochmal so einen Endbetrag, wohl aus steuerrechtlichen Gründen so.
Wenn Sie immer noch hier so im Viertel auch oft unterwegs sind und ja auch sozusagen am Rande dieser bekannten Siedlung wohnen. Ja. Was ist denn, wir haben schon drüber gesprochen, aber was hat sich so noch verändert?
Ja, wisst ihr, als meine Oma, das war Anfang der 80er Jahre, 1979 habe ich geheiratet und bin dann in meine Omas Haus gezogen, wo mein Onkel in Lindfurt war, der Offizier, wir waren alles Bergleute, hier sowieso in der ganzen Siedlung. Und der hat gebaut und als meine Oma zu dem gezogen hat, habe ich die Wohnung übernommen. Und geändert hat sich Folgendes. Wenn ich früher als junger Mann die Hecke zu hoch wachsen ließ, da kam der alte Bergmann von nebenan und hat gesagt, immer Frank, der mich schon aus meiner Kindheit kannte, meinst du nicht, da wird mal Zeit, guck mal, wie das aussieht. Und hat man sich danach gerichtet. Ne? Und hat ihm dann gesagt, okay, ne? Wir wurden dann natürlich geduzt von denen. Wir haben die respektvoll gesiezt, die Älteren, weil die uns von Kindheit aus schon kannten. Weil wir als Kinder ja auch hier Fußball gespielt haben. Dann kamen die Frauen meistens an der Tür und haben gesagt, mal, der Paul hat Nachtschicht, geht mal woanders spielen. Und wenn wir große Klappe hatten, dann kam der Vater zwei Tage später von Arbeit und hat gesagt, was habt ihr denn bei dem Paul da gemacht? Große Klappe gehabt. Dann konnten wir auch in ein Zimmer hocken einen Tag. Ne? Also da blieb nicht verborgen. Der Zusammenhalt, das war anders, die Kultur, das war gepflegter. Ne?
Das heißt, heute würde niemand einen darauf hinweisen, dass die Hecke zu hoch ist?
Ja, da ist ja die, ich sag mal so, die Leute haben keinen Bezug mehr. Ne? Der Bezug untereinander, die Beziehung, die man da hatte, die ist ja gewachsen. Ne? Man ist als Kind hier groß geworden, man hat sich an gewisse Spielregeln gehalten. Ne? Und da hat einer auf den anderen auch aufgepasst.
Wo lebt denn der Zusammenhalt heute weiter? Auf meiner Suche lande ich irgendwann auf dem Sportplatz.
Ah, ist der gut da gegangen, ist der dabei, Junge?
Im runtergekommenen Rhein-Preußen-Stadion trainiert der Meerbecker Sportverein, kurz MSV, im strömenden Regen. Hier fanden einst 23.000 Besucher Platz. Das ist allerdings schon eine Weile her. Auf dem, was irgendwann mal eine Tribüne war, steht heute das Schild Betreten verboten, Einsturzgefahr. Schon seit Jahren wird in politischen Gremien über eine Renovierung diskutiert. Aber erst ab Sommer 2020 soll mit Geldern der EU tatsächlich ein neuer Bürgerpark entstehen, in dem der Traditionsverein Platz hat, in dem aber auch andere Angebote, etwa Soccerkäfige für die Jugendlichen, zu finden sein sollen. Aber noch ist es nicht so weit. Die beiden Fußballplätze leisten weiter ihre Dienste. Gerade trifft sich am Vereinsheim die Altherrenmannschaft zum Training.
Hi, alle. Hallo, hallo. Nicht mehr so wie früher. Früher haben wir ja auch viel Jugend gehabt.
Wir haben ja eine Jugendmannschaft.
Jetzt haben wir nur noch eine Jugendmannschaft. Ist ja nichts mehr. Es sind nur noch die C-Jugend.
Wie jetzt? Also A, B nicht mehr?
Nein, das ist weg.
Es sind keine Leute.
Fakt ist ja auch, der Verein hier, der Platz ist ja nicht so gut wie manche andere. Die haben alle Kunstrasen. Und dann geht man natürlich dahin, wo die Anlage super ist. So, und hier ist noch nichts gemacht worden und deshalb gehen natürlich die Kinder alle woanders.
Aber das Problem hast du in vielen Vereinen. Das Problem ist in allen Städten und Dörfern gleich, es gibt zu viele Vereine.
Richtig.
Das ist daneben. Ob du nach Krefeld gehst, ob du nach Duisburg gehst oder selbst hier in Moers. Guck mal, in Moers haben wir wie viele Vereine?
10 Stück. Und da wollen die immer 5 draus machen.
Wir reden hier von der Kleinstadt, also von der die kleinste Großstadt oder einer der kleinsten Großstädte sind wir ja hier.
Ja, wir haben ja auch noch
wir haben auch Behinderte hier. Also eine Mannschaft.
Gibt eine integrative Mannschaft sozusagen?
Oder wie ja, ja, Caritas Kicker.
Die sind jetzt am Trainieren.
Hab ich gedacht, die haben schon viel gewonnen.
Ja, genau. Die sind Weltmeister sogar. Auch in der Zeitung gewesen.
Ja, ja, okay.
Weltmeister auch, ne?
Europameister.
Oder Europameister sind die auch geworden.
Ja. Eine sehr gute Mannschaft. Noch hier, ne?
Und das ist Caritas, hatten Sie gerade gesagt?
Die sind, ja, das ist Caritas und dann haben wir noch eine Lebenshilfe. Caritas ist die stärkste Mannschaft. Die haben ungefähr 50 Mann hier.
Die trainieren heute letzte Mal, da müssen sie in der Halle wegen Rutschgefahr. Ah, die sind nicht verletzt. Da müssen wir da nicht mehr trainieren.
Jetzt komme ich nochmal hier auf den Sportplatz zurück, weil es ja auch darum eben ging. Jetzt soll der ja renoviert werden. In einem guten Jahr geht es los.
Ende 2020, 2021.
Und können Sie denn damit sozusagen eine Hoffnung verbinden, dass dann auch wieder mehr Jugendliche kommen oder überhaupt mehr Sportler?
Da müssen wir abwarten.
Also erstmal bin ich ein Typ, der erstmal nur das glaubt, was ich sehe.
Genau.
Ja, ich habe bei mir auf der Arbeit schon, haben wir schon 5-mal umgebaut. Ich bin immer der Einzige, der das belächelt. Alle anderen machen sich Gedanken und tun. Ich warte mal ab. Und bis jetzt habe ich recht gehabt. Und ich warte genauso hier ab. Hier wird so viel erzählt.
Vor 40 Jahren.
Bevor nicht der erste Spatenstich hier läuft, glaube ich hier gar nicht. Wenn es dann mal läuft, dann können wir immer noch drüber reden, ob es gut oder schlecht wird.
Vor 40 Jahren wollen sie schon hier umbauen.
Okay, das ist schon eine Weile her.
Ja, das ist schon eine Weile her.
Mit vielen Kindern nicht anders.
Jedes Jahr wird umgebaut.
Jedes Jahr.
Man daran glauben kann.
Viele Ideen.
Bereits 2002 hat der MSV einen Vorschlag für die Neugestaltung gemacht. Passiert ist nichts. 2015 wurde ein neuer Anlauf gestartet. Ob das Rhein-Preußen-Stadion im nächsten Jahr tatsächlich renoviert wird? Den beiden dienstältesten Vereinsmitgliedern ist das vielleicht sogar egal. Sie sitzen vor ihrem Vereinsheim, den Blick fest in die Zukunft gerichtet. Ihnen gegenüber befindet sich der Friedhof.
Da ist unser nächster Platz, da drüben.
Ziemlich nah, ne?
Ziemlich nah, ja. Ziemlich nah.
Okay. Da ist unser Platz.
Schäbig wird, gehst
Zwischen dem Sport- und dem Saarplatz, direkt an der Lindenallee, ist der Friedhof. Seit über 100 Jahren finden die Mehrbäcker hier ihre letzte Ruhe. Eine besondere Attraktion sind die Grabstätten der Sinti und Roma, die in den 60er, 70er und 80er Jahren in Moers ansässig waren. An einem Wochentag im Oktober gerate ich zufällig auf eine Beerdigung. Ein schluchzender Sinti läuft ziellos über den Friedhof. Am Grab seiner Frau versucht eine kleine Band, die Stimmung aufzuheitern. Die Gräber der Sinti und Roma haben einen legendären Ruf. Auch weil der Umgang mit dem Tod anders ist als bei Katholiken oder Protestanten. Nicht nur am Tag der Beerdigung. An Allerheiligen, so heißt es, würden die Familien in großen Scharen an die Gräber ziehen, um mit ihren Verstorbenen zu feiern. Dieses Allerheiligen, am 1. November 2019, begebe ich mich zeitig auf den Friedhof von Mehrbeck. Aber von Sinti oder Roma keine Spur. Ein paar wenige Besucher trotzen dem Regen, so wie dieses Ehepaar, zwei ehemalige Mehrbäcker, die hier ihre Jugend erlebt haben und wie selbstverständlich von Zigeunern sprechen. War früher mehr los?
Die ganze Lindenstraße stand voll mit den größten, dicksten Mercedes, die es gab. Sehr viele Zigeunerfrauen mit den dicken Pelzmänteln, also wo wir jünger waren. Es war einfach faszinierend, das zu sehen. Es war traurig. Die Männer alle schick im Anzug und alle voll mit Blumen. Es war schon toll.
Erstens waren es viele.
Ja.
Und zweitens waren sie ja auch, also die sind selbstbewusst laut und war was? Partystimmung dann?
Ach, Partystimmung will ich nicht sagen. So ein Familientreffen. Die haben sich alle getroffen, haben gequatscht, geredet über denjenigen, der dann wohl da begraben lag, wurden dann Geschichten wohl erzählt, nehme ich an. Verstanden habe ich es nicht, aber die trafen sich einfach.
Die Kinder, ne, die hier auch so wohnen, die haben dann geholfen, die Blumen hier rüber für ein schönes Taschengeld hier zum Grab zu bringen. Ja, haben sie schon drauf gewartet sozusagen.
Das war für die Jüngeren
schon
eine
mit
Einkommensquelle.
Es ist aber feiner geworden, sagen wir mal so. Die Blumen sehen alle feiner aus. Früher war es einfach kaufen, vollstellen, fertig. Und jetzt sieht es so aus, dass mehr, ja, einfach feiner sieht es aus.
Sieht man ja auch hier, also es ist schon sehr schön. Also ein großer roter Teppich, der da auf dem Grab liegt, was relativ frisch ist. Ganz viele Blumen, Bild der Verstorbenen ist auch zu sehen. Gab es auch manchmal irgendwie Ärger?
Nein. Haben wir nie erlebt. Okay. Im Gegenteil, du warst ja mal auf einer Beerdigung mit dabei.
Ja. In einer Gaststätte wurde ich dann eingeladen. Wir haben gegessen, aber die nicht. Die haben dann nur dabei gestanden und zugeguckt.
Und sie waren als Gast geladen, weil sie jetzt den Verstorbenen kannten?
Nee, nur weil die gerade zufällig vorbeikamen. Wir haben direkt fast neben der Gaststätte gewohnt.
Ach so.
Ja, die haben einfach die Leute von der Straße eingeladen. Die haben Essen bestellt in der Gaststätte und alles. Und die fremden Leute haben gegessen und getrunken. Und die Angehörigen haben dabei gestanden. Warum, weshalb? Keine Ahnung.
Das hört sich aber alle relativ kurios an für unsere Begriffe.
Ja, auch mit den Flaschen, die hinter dem Grab standen. Das hieß immer so, die sind nicht für die, die haben nicht getrunken, die Angehörigen. Das sollte für den Verstorbenen sein.
Angeblich gibt es ja auch sogar da hinten die kleine Röhrchen, nicht? Wo das dann reingefüllt wurde. Ja, alles klar.
Den Becher, Wodka und Limo.
Ach, das ist für alle gedacht?
Ja. Ach, man trinkt auf den Verstorbenen. Ja, wer möchte, ich denke mal, die Jugendlichen heute Abend, die wissen, dass hier was gibt.
Ja, und? Sind Sie dabei?
Nee. Wir gehen jetzt zum Grünkohl essen, wir sind eingeladen.
Wir müssen den Schluck für hinterher mitnehmen.
Ja. Wie kleine Mausoleen muten die Gräber zum Teil an. Auf riesigen Steinplatten sind Bilder der Toten eingraviert, sogar in Lebensgröße. Hinten haben die Gräber ein kleines Rohr, um Schnaps einzufüllen. Vor dem Grab von Barco Roman steht eine frische Flasche Wodka. Irgendjemand muss vor kurzem hier gewesen sein, um sie abzustellen. Als ich den Friedhof verlasse, um auf dem angrenzenden Marktplatz nach trauernden oder feiernden Sinti zu suchen, kommen ein paar dicke Autos vor dem mobilen Blumengeschäft zum Stehen. Der Verkäufer am Blumenstand freut sich, dass er doch noch ein bisschen Umsatz macht. Der Preis der Blumen ist Verhandlungssache.
Ja, ja. Wie viel kostet das? So und so. Aber mach doch mal. Mein Bruder, mein Cousin, meine Mutter, die haben auch, und dann erzählen die irgendwelche Preise. Die haben wir noch nie genommen. Ja, ist so. Das ist so dieses Spiel, was wir dann halt auch mit eingehen müssen. Ne? Ich meine, wir können jetzt hingehen und ein Schild schreiben, einen Preis hinschreiben und hier wird nicht verhandelt oder so, aber das ist noch nie Sinn und Zweck der Sache hier gewesen. Das haben früher vielleicht mal einige gemacht. Aber bei uns nicht, nein, das ist so. Wir haben da auch ein bisschen Spaß dran.
Die Sinti und Roma laden die vielen Blumen in ihre Autos, um ein paar Meter weiter vor der Einfahrt des Friedhofs wieder anzuhalten. Ein Mann steigt aus seinem Mercedes und ärgert sich darüber, dass er nicht bis vors Grab fahren kann.
Na, wo wird der Kurat raus, André? Die sind alle jetzt alle hier drin in der Scheiße Friedhof, die machen noch zu hier. Wie sollen wir die Blume da hinten bringen? Soweit?
Aber gucken Sie, der Mann da hinten hat da so einen Wagen, so einen Schiebewagen gehabt.
Der hat auch keinen.
Das heißt, Sie haben jetzt alle Blumen im Auto, aber kriegen
Sie auch keine Blume.
Brauchen Sie so einen Schlüssel speziell? Kann ich Sie fragen, wie diese Tradition zustande kommt, dass Sie so ganz anders feiern als ich zum Beispiel bin evangelisch, aber Sie feiern ja viel mehr mit den Toten.
Nee, wir gehen einfach hier Blumen hinstellen, Kerzen brennen, alles.
Aber es hat geheißen, dass Sie früher, also auch das gefeiert wurde, dass auch getrunken wurde. Ach, also gar nicht.
Nein.
Also einfach nur.
Nein, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist alles, wie es wird erzählt, aber das ist nicht wahr. Dass Sie heute Leute viele weinen wegen seiner Toten. Das ist also feiern. Ich kann ja nicht trinken wie essen. Das ist wahr. Nein. Getrunken wie essen wird nicht, ja, weißt du, auf der Friedhof, das passt doch gar
nicht. Wie auch immer, oder hinterher oder vorher.
Ja, die legen Blumen, die legen Kerze. Wenn jetzt gutes Wetter, wir werden so 2-3 Stunden da bleiben. Aber jetzt bei der Regen ist schlecht. Okay, Chef, tschüss.
Richtig gesprächig sind die Sinti an diesem verregneten Allerheiligen nicht. Sie stellen etwas lustlos ihre Blumen ab und brausen wieder davon. Selbst auf dem Friedhof ist nicht mehr so viel los wie früher, erklären die alten Mehrbäcker. Mit großer Hingabe engagieren sich viele von ihnen für ihr Viertel. Bleibt zu hoffen, dass sich das auch für die Jüngeren und Hinzugezogenen erschließt. Der Bergbau ist Vergangenheit, aber am Zusammenhalt einer Gemeinschaft kann man jeden Tag arbeiten. Was hält uns zusammen? Das war das Wochenendjournal mit Reportagen aus der Zechensiedlung in Moers-Merbeck. Am Mikrofon war Jan Tengeler. Hier folgt gleich die Sendung Klassik, Pop etc. Heute mit der Theologin Margot Käßmann. She took me to a world I never knew. When we danced so close, we were teenage ghosts. We were doing